Frage an dich. Lässt du dir gerne helfen oder hilfst du lieber?
Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Ich habe heute jemand am Mikrofon, mit dem habe ich eigentlich über ganz andere Dinge gesprochen, aber als sie mir ihren Lebensweg erzählt hat, habe ich gedacht, wow, das ist fantastisch, diese Veränderungen, diese Entwicklung und dabei immer dieser Fokus auf helfen wollen, helfen können und auch helfen lassen. Und da dieses Thema in der heutigen Zeit eine sehr große Rolle spielt, habe ich gesagt, komm, wir machen ein Interview, ein Podcast dazu. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Nicole Konkol. Einen wunderschönen guten Tag. Nicole, ich plaudere mal schon ein bisschen aus dem Nähkästchen, was du mir alles erzählt hast. Du bist Krankenschwester gewesen, hast ein Studium für Sozialarbeit dann durchgezogen, hast in einer onkologischen Station in einem Krankenhaus gearbeitet, das ist also eine Station für Krebspatienten. Dann hast du 10 Jahre in einer Psychiatrie gearbeitet und zwar in der geschlossenen Abteilung. Danach im Jugendamt, du bist Traumtherapeutin und heute arbeitest du als Beraterin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung und gleichzeitig machst du Ernährungsberatung. Ist das alles richtig? Und erzähl mal so ein bisschen aus deinem Leben, dass meine Zuhörer mitbekommen, wer du bist und was du machst.
Ja, sehr gerne. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ist alles so richtig, wie du gesagt hast. Wobei, eine kleine Korrektur habe ich tatsächlich. Gerne. Ich bin nicht Traumtherapeutin, sondern Traumatherapeutin, also für traumatisierte Menschen. Aber gut, das ist ja jetzt nicht ganz so relevant. Ja, ich habe tatsächlich mit einer Krankenschwesternausbildung angefangen und habe schon während dieser Zeit gemerkt, also rein dieses Somatische irgendwie ist, glaube ich, doch nicht mein Ding. Und dann habe ich tatsächlich im Rahmen der Ausbildung ein Praktikum in der Psychiatrie gemacht und da wusste ich ganz sicher, irgendwie nach meiner Ausbildung will ich da arbeiten. Was dann ja auch tatsächlich geschehen ist. Ja, dann habe ich da knapp 10 Jahre gearbeitet und habe aber auch so selber gemerkt, ich will so ein bisschen mehr. Also ich will nicht nur als Krankenschwester unterstützen, sondern tatsächlich auch mehr in diesen therapeutischen Bereich reingehen und habe dann Sozialarbeit studiert, habe das auch relativ schnell durchgezogen. Nach 6 Semestern war ich durch. Zur Diplomstudienzeit war es tatsächlich 7 Semester. Deswegen betone ich das so ein bisschen und habe dann danach diverse therapeutische Zusatzausbildungen gemacht. Unter anderem auch eine systemische Familientherapieausbildung, dann diese Traumatherapieausbildung. Im Jugendamt habe ich dann mein Anerkennungsjahr gemacht. Da habe ich so gemerkt, oh, ich glaube, bis zur Rente will ich das nicht machen, weil das wirklich ein harter Bereich ist mit ganz vielen Herausforderungen. Und habe mich dann daraufhin selbstständig gemacht mit ambulanter Familienhilfe. Ich habe eine eigene Praxis gehabt, also eigene Räumlichkeiten und habe dann da auch aufsuchende Familientherapie gemacht. Das war tatsächlich irgendwie mein Ding. Und dann habe ich mich immer weiter qualifiziert, habe zum Beispiel eine Verfahrensbeistandschaftsausbildung gemacht. Das ist sowas Ähnliches wie Anwalt des Kindes, gerade so in Trennungs- und Scheidungsverfahren, dass dann auch nicht nur die Eltern rechtlich vertreten sind bei Gericht, sondern ne, irgendwie gerade in solchen Verfahren ist ja eigentlich der Hauptakteur das Kind. Und habe dann diese Ausbildung dann noch gemacht, so, ne? Ja, dann habe ich so gemerkt, die Selbstständigkeit heißt selbst und ständig.
Und immer.
Und immer, genau, 7 Tage die Woche. Und das, ich sag mal, von mitten in der Nacht bis zur nächsten Nacht. Darunter hat tatsächlich auch ein bisschen mein Privatleben gelitten. Und dann habe ich mir so mit kurz vor meinem 50. Lebensjahr irgendwie überlegt, ist das so mein Ding? Und da habe ich so gedacht, nee, das möchte ich nicht. Ja, und dann habe ich dann tatsächlich mit einer Halbtagsstelle in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis gearbeitet. Die halbe Stelle hat aber finanziell nicht ausgereicht und habe dann eine Stelle an der Hochschule für Polizei entdeckt. Und zwar haben die dort eine psychosoziale Beraterin gesucht. Und das Stellenprofil passte auf meinen beruflichen Werdegang. Die haben jemanden gesucht, der natürlich Berufserfahrung hat, der sich auch so ein bisschen im psychosozialen Bereich auskennt. Mediatorenausbildung war auch eine Erwartung und das hatte ich gerade auch frisch abgeschlossen. Und da habe ich gedacht, das ist die Fügung. Und jetzt arbeite ich seit 2019 an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.
Und was ist das Ding mit der Ernährungsberatung?
Ja, die Ernährungsberatung ist natürlich so ein bisschen irgendwie aus meinem Bereich der Fitnessbranche raus
Okay,
erwachsen.
ja.
Ne, dadurch irgendwie, ne, ich arbeite in einem Fitnessstudio und erstelle da auch Trainingspläne und begleite die Kunden dort. Und da war immer Thema auch, wie kann ich mich gesund ernähren? Und dann habe ich dann tatsächlich dann auch noch mal eine Ernährungsberaterausbildung gemacht, um auch wirklich gute Beratung leisten zu können. So.
Dann arbeitest du sozusagen nach den Gedanken von Churchill. Du hast mir diesen Spruch auch gegeben und ich finde ihn total klasse. Und in dem Zusammenhang passt das auch absolut. Man sollte seinen Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Ist ein wunderbarer Satz, hätte ich Churchill niemals zugeordnet, aber
Ist schön, ne?
passt wunderbar, genau. Dieses Geist, Körper und Seele. Das ist ja so diese drei Beine, auf denen man stehen sollte, damit es einem selbst gut geht. Was glaubst du? Ist es untypisch für diese Zeit, so viele verschiedenste Berufe zu machen, oder müssen wir davon ausgehen, dass sich das immer wieder ändert? Du hast ja, würde ich sagen, so alle 10 Jahre was Neues gemacht.
Ich kann das gar nicht so beurteilen, aber ich kann sagen, dass ich mir das wünschen würde, dass das so ist. Weil jeder Mensch hoffentlich entwickelt sich weiter. Ich nehme mal als Beispiel in der Ernährungsberatung. Früher hat man gesagt, maximal ein Ei pro Woche irgendwie, ne, sonst, ne, mit dem Cholesterinspiegel. Heute sagen die wissenschaftlichen Studien, ist alles Quatsch, erhöht nicht den Cholesterinspiegel, so. Wir persönlich, also wir als Menschen entwickeln uns auch weiter. Und da würde ich mir das wünschen, dass
Ja,
viele Leute irgendwie viel lernen und ihren Horizont erweitern. Also das wäre eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, finde ich.
ich habe es selbst bei mir auch schon gemerkt. Allerdings bin ich die ganzen Jahre in einem Beruf geblieben. Ich habe aber wirklich alle 7 bis 10 Jahre nochmal neu studiert. All die anderen Sachen, die ich gemacht habe, haben dazu geführt, dass ich heute eben diese Sachen tue. Es ist also nicht umsonst gewesen. Auch wenn ich vielleicht in dem Bereich nicht länger gearbeitet habe, sondern es hat mich dazu gebracht, was ich heute bin. Das heißt, immer ein Zuwachs an Erkenntnissen, ein Zuwachs von Fähigkeiten und auch die Erkenntnis, wer bin ich, was kann ich, was sind meine besonderen Fähigkeiten oder meine besonderen Kompetenzen. Und die kriegt man nicht raus, wenn man die ganze Zeit immer das Gleiche macht. Das sehe ich auch
Aber
so.
kennst du das auch? Ist das nicht ein schönes Gefühl zu wissen, die einzelnen Puzzleteile, die wir so im Leben angesammelt haben, fügen sich dann zusammen und du hast so das Gefühl, boah, das Bild ist stimmig?
Ja.
So, also mir ging es tatsächlich, als ich diese Bewerbung an die Hochschule geschickt habe, wo ich so wirklich fast so wie mit einem Stift dahinter, aha, das habe ich, Hochschulstudium, das habe ich, Zusatzausbildung habe ich, das habe ich, das habe ich, Mediatorenausbildung, was für ein Glück irgendwie, ne, 3 Monate vorher abgeschlossen, wo ich so gedacht habe, boah, das ist so die Essenz aus dem, was sich so alles in dem ganzen Leben zusammengefügt hat. Und ich habe es tatsächlich auch gespürt in mir, wo ich gesagt habe, ich habe mit einer Freundin parallel telefoniert und die hat zu mir gesagt, Nicole, die Stelle ist für dich gemacht worden. Wenn du dich darauf nicht bewirbst, so eine Chance bekommst du nicht nochmal.
Ja, das ist
Und das
richtig.
fühlte sich so rund an. Ich finde, das ist ein tolles Gefühl.
Das Kuriose ist ja, du hast ja nicht das Ziel vor Augen gehabt, diese Stelle in der Hochschule zu bekommen, weil die Stelle war ja 10, 15 Jahre vorher noch gar nicht ausgeschrieben. Aber das, ich sage mal, das Universum gibt uns die Möglichkeiten. Und wenn wir sie nutzen, dann ist so das vorletzte oder drittletzte Puzzleteil, wo dann das Bild passt, wo du sagst, jawohl, jetzt weißt du, was das Puzzle für eine Bedeutung hat oder was das Puzzle darstellen soll.
Mir fällt noch was Witziges dazu ein, auch wenn
Ja.
ich nicht vor 10 Jahren das gewusst habe. Aber ich habe, als ich überlege, so wie alt war ich da, 12, 13, 14, habe ich immer geträumt, Polizistin zu sein und mit Schimanski ein Tatort zusammen zu drehen. Und da habe ich so gedacht, ach, guck mal, irgendwie, jetzt
Ja.
bist du ja doch indirekt irgendwie doch bei der Polizei gelandet, so, ne? Also deswegen, ich glaube, da war schon das Universum auch schon länger dran.
Genau. Es hat gearbeitet. Das ist wie, da gibt es ja diesen wunderbaren Witz mit dem Mann, der immer sagt, lieber Gott, lass mich bitte im Lotto gewinnen, lass mich bitte im Lotto gewinnen, lass mich bitte im Lotto gewinnen. Und irgendwann ruft Gott, dann fang doch mal an, Lotto zu spielen.
Genau, füll mal einen Schein aus, ne?
Füll mal einen Schein aus, genau. Kommen wir mal zurück. Schön. Ich liebe Lachen am Morgen, muss ich echt sagen. Bist du vielleicht manchmal trotzdem erschrocken gewesen über diese Wendungen? Und wie hast du das alles verarbeitet? Würdest du da eine besondere Art von Resilienz formulieren? Oder welche Eigenschaften haben dazu geführt, dass du das immer so, ja doch, relativ locker genommen hast und gesagt, ich mache das jetzt. Also jetzt reicht mir diese eine Sache, jetzt kommt das nächste. Wie ist das gewesen?
Also ich glaube, das ist auch so eine Lebensphilosophie von mir. Ich glaube, Veränderung passiert oft aus so einer Art Schmerz heraus,
Okay.
nach einem Bedürfnis, was nicht gestillt wird. So, ne? Und für mich waren alle, ich sag mal jetzt so krassen Veränderungen, immer aus so einer Art Schmerz heraus, ob es jetzt war, die Chefin, mit der ich nicht klarkam, oder der Stundenumfang, der nicht mein Leben finanziert hat, oder auch, wo ich für mich klar hatte, das will ich nicht für mein Leben haben. Und das ist ja wie so eine Art Schmerz irgendwie, der, ja, ich sag mal jetzt nicht sich in die Seele einbrennt, aber schon so dieses, ich habe mir oft dann die Frage gestellt, will ich das bis zu meiner Rente machen? Befriedigt mich das? Und dann konnte ich jedes Mal Nein sagen. Und immer, wenn ich das für mich klar hatte, so wirklich zu sagen, ich will nicht immer diese Leidensfähigkeit leben wollen, sondern ich will was anderes, dann hat sich immer eine Tür aufgetan. Dann gab es wie, ja, diese Stellenausschreibung für die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, wo ich auch erst so im spontanen Moment so dachte, boah, was für ein Zufall. Das ist genau für mich gemacht so. Aber dann war das, glaube ich, genau dieser Punkt, wo meine Leidensfähigkeit vielleicht auch an eine Grenze gestoßen ist, was wiederum diese Tür geöffnet hat. Einen krassen Break habe ich tatsächlich dabei. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt, naja, ich habe von Geschäftsführung und sowas überhaupt keine Ahnung und habe dann tatsächlich nochmal Betriebswirtschaft studiert. Das war ein krasser Break.
Kommen wir mal auf das Grundthema zurück, dieses Helfen und Helfen lassen. War es für dich immer wichtig, dass du anderen helfen kannst?
Eindeutig ja. Ich bin zu einer Zeit geboren, da war dieses Helfen noch nicht so Mainstream, sage ich jetzt mal.
Okay.
Sondern da waren, ich sag mal, ob es Familiengeheimnisse waren oder so, das, was in den eigenen vier Wänden passiert, das passiert da und das bleibt auch da. Und ich habe früher oft für mich so erlebt, ich habe keine Hilfe bekommen. So war für mich klar, wenn ich groß bin, will ich helfen. Ja. So. All das, was ich vielleicht nicht so für mich gerne gehabt hätte, wollte ich geben. Ich glaube, das war aus diesem Defizitgefühl heraus.
Aus dieser Hilflosigkeit. Ich würde mir Hilfe wünschen, weiß aber nicht, wen ich fragen soll. Hab das Gefühl, es ist keiner da. Und genau das will ich ändern und möchte jetzt anderen helfen.
Ich denke ja, dass das die Hauptmotivation war.
Wie ist es deiner Meinung nach eigentlich? Ist es heute so, dass es mehr Menschen gibt, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben?
Ich sage es nicht gerne, aber ich kann ein klares Ja sagen. Ich weiß nicht, ob mit Corona verantwortlich ist, aber ich habe so gemerkt, so die letzten 3 Jahre ist es viel, viel schlimmer, extremer geworden. Und da reden wir nicht nur so von, naja, ich bin mal ein bisschen verstimmt oder ich komme mit meinem Leben nicht so klar. Dadurch, dass ich ja selber auch fast 10 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet habe und natürlich auch dieses medizinische Fachwissen mitbringe, glaube ich schon, dass so manche Sachen auch tatsächlich schon so einen hohen pathologischen Wert haben.
Kommen wir nochmal zurück auf deine Arbeit in der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Wen berätst du und was für Themen kommen da auf den Tisch?
Ich berate tatsächlich die Kommissarsanwärter, also tatsächlich die Studierenden bei uns an der Hochschule. Ich überlege gerade, die Altersspanne ist von 17 bis 35, 36, weil bei uns kann man noch in NRW, ich glaube, mit 35 anfangen. Und da gibt es Themen, ich sag mal, die den rein persönlichen Bereich betreffen, also wirklich von ich habe Liebeskummer und kann mich nicht aufs Studium konzentrieren, bis ich bin alleinerziehende Mutter und ich weiß nicht, wann ich überhaupt lernen soll, weil mein Kind ist so anspruchsvoll. Dann gibt es irgendwie Themen wie, ich kriege keinen Anschluss irgendwie in dem Kurs. Dann kommt der ganze Themenkomplex Lernen. Ich weiß nicht, wie ich effektiv lernen kann. Ich weiß nicht, wie ich meinen Alltag strukturieren kann. Ich habe Prüfungsangst, Lerngruppen organisieren. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, es gibt nichts, worüber wir nicht sprechen können. Also was das ganze Leben einen bietet oder vielleicht auch nicht bietet, könnte ich jetzt ganz salopp sagen.
Nicole, wenn du mir so erzählst, mit welchen Schwierigkeiten die jungen Leute, also die Polizeianwärter und Anwärterinnen, zu kämpfen haben, dann stelle ich fest, die Probleme, die ich damals in der Schule lösen musste oder die Herausforderungen, mit denen Schüler zu mir kamen, die klangen sehr ähnlich, bloß dass eben die Klientel etwas jünger war. Ich habe jetzt aber zu dieser Problematik eine Frage. In der Schule ist es ja so, dass man sagt, okay, ja, kann ich dir helfen? Im Zusammenhang mit Polizisten, die ja verbeamtet werden wollen, ist mir vor kurzem eine Frage aufgeploppt, die ich damals auch irgendwo so in meiner Bauchgegend hatte, als ich verbeamtet werden sollte. Nämlich, gibt es denn Probleme für die Anwärter, wenn sie zu dir kommen und feststellen, ich habe diese oder jene Problematik zu meistern? Und ist das dann ein Ausschlusskriterium, nicht Beamter zu werden? Wie läuft das bei euch? Und gibt es da irgendwelche Sachen, wo man sagt, ach, das würde ich jetzt lieber niemandem sagen, weil ich möchte ja hier bleiben?
Ich habe eine sehr komfortable Situation an der Hochschule und auch tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich unter Schweigepflicht stehe oder sagen wir mal so,
okay,
Verschwiegenheit.
Ja.
Das heißt sogar, dass die Kommissarsanwärter zu mir kommen können und sagen können, ich möchte meinen Namen nicht nennen und ich sage auch nicht irgendwie aus welchem Kurs oder von welcher Behörde ich komme. Das könnten die tatsächlich irgendwie auch machen. Falls doch irgendwas dazu führen könnte, dass es doch zu einem Ausschluss kommen könnte, dass sie dadurch auch gesichert sind. Ich habe tatsächlich Verschwiegenheitspflicht, immer natürlich mit der Einschränkung der Selbst- und Eigengefährdung. Das kommuniziere ich auch immer gleich bei dem ersten Termin. Es gibt bei uns auch Jahrgangssprecher, die auch so ein bisschen, ich sag mal, als Vertrauenspersonen da sind. Aber da ist es tatsächlich auch so, dass die Studierenden da sehr zurückhaltend sind, weil die Befürchtung haben, was ist, wenn mein Dienstherr erfährt, dass ich schon seit einer Woche nicht gut geschlafen habe, ne, werde ich jetzt irgendwie rausgeschmissen. Oder ich sag mal, bei Themen wie, die haben den ersten Einsatz gehabt mit häuslicher Gewalt und seitdem haben die Albträume.
Ja.
So. Ne, irgendwie, dass die dann vielleicht auch so im Hinterstübchen haben, naja, vielleicht sagt mein Dienstherr, ich bin psychisch nicht irgendwie stabil genug, irgendwie mit solchen Situationen umgehen zu können. So, ne? Und dann sind die natürlich froh, dass ich da bin, dass ich diese Verschwiegenheit habe, was tatsächlich auch manches Mal für mich auch persönlich eine Herausforderung ist, weil es gibt in manchen Situationen ein ganz, ganz schmaler Grat, wann muss ich doch irgendwie mit dem Dienstherr sprechen oder nicht. Und dann ist meine Arbeit tatsächlich, dass ich dann auch den Studenten oder die Studierende dazu motiviere, mit mir gemeinsam irgendwie zum Dienstherrn zu gehen und nach einer Alternative zu suchen. Das kommt ganz, ganz selten vor, aber es ist eine vertrauliche Beratung, wo die sich tatsächlich auch entlasten können. Ne, ich sag mal jetzt ein ganz banales Beispiel. Mir fällt irgendwie eine junge Dame ein, die hat sich von ihrem Freund getrennt und war zutiefst traurig. Und eigentlich war so irgendwie, ne, ich frage immer vorher, um welche Themen geht's, damit ich mich auch entsprechend vorbereiten kann. Ja, sie braucht ein paar Lernstrategien irgendwie und ein paar Konzentrationsstrategien. Und dann stellte sich das raus, na klar kann die nicht lernen oder sich auf Studium konzentrieren, die hat tiefstes Liebeskummer. Ne? Und dann sitzt sie da irgendwie, und das ist so ein bisschen auch mit meiner Rolle verhaftet, ne? Oft ist es dann schon, die kommen rein, setzen sich hin und weinen erstmal, ne? Wo ich so denke, ja, lass raus. Ne? Was raus ist, ist raus. So. Und das macht man ja nicht unbedingt vor seinem Chef. Ich sag mal, heulen sich bei mir auf, sind dann zufrieden irgendwie und sind dann auch wieder arbeits- und studierfähig.
Nicole, wenn ich das so höre, ich habe solche Situationen ja auch ab und zu gehabt in der Schule, dass mir Schüler ihr Leid geklagt haben. Ich habe mich dann immer ein bisschen wie ein Mülleimer gefühlt. Ich habe das alles eingesammelt und habe das weggeschmissen. Aber bei dir ist es ja dann jedes Mal der Fall. Du kommst zu ihnen, kriegst ihre negative Energie, gibst ihnen deine Energie, damit sie weiterarbeiten können, damit sie weiter studieren können. Wie organisierst du die Entsorgung des Mülls, als Beispiel jetzt formuliert oder als Bild formuliert?
Ja, aber ich finde, das mit diesem Müll und Mülleimer ist ein treffendes Bild, weil das nutze ich tatsächlich auch in meiner Beratung, wenn die kommen. Und dann zeige ich tatsächlich auf meinen Mülleimer und sage, rein damit und machen Sie sich keine Sorgen. Ich nehme dieses Ding auch nicht mit nach Hause, sondern der Mülleimer bleibt da stehen. So, und
er wird auf dem Hof entsorgt.
Genau. Und tatsächlich so eine Strategie, die ich für mich selber so habe, ist tatsächlich Sport. Ich kompensiere ganz viel über Sport. Also ich fange meinen Morgen schon mit einem 5 bis 7 Kilometer Lauf an, um den Kopf frei zu kriegen. Wenn ich Feierabend mache, dann nutze ich auch Sport als Kompensation. Das macht mich wieder frei, das macht meine Seele wieder frei. Und dieser Mülleimer bleibt tatsächlich da stehen.
Ich glaube, das ist auch eines der größten Schwierigkeiten für Menschen, die helfen wollen und die, ich sage manchmal, auch dieses Helfersyndrom haben, dass sie gleichzeitig wenig Chancen haben oder wenig Möglichkeiten nutzen, diesen seelischen Müll, der ihnen nicht gehört, der aber in dem Moment ja bei ihnen ist, zu entsorgen. Das ist eine Herausforderung, aber für mich war es auch gleichzeitig immer diese Möglichkeit, agil zu sein. Und deshalb versuche ich jetzt, das in anderer Form zu organisieren. Mache auch jeden Morgen meinen Sport, das sind so 15, 20 Minuten und gehe natürlich mit dem Hund. Habe aber gemerkt, dass es mir jetzt wichtig ist, wieder ein bisschen mehr zu laufen und spüre, dass mir das ziemlich gut tut.
Ja, ist schön, ne? Auch ich sag mal mit der Natur, die so lecker riecht irgendwie und wenn die Sonne irgendwie durch die Bäume scheint. Also da hole ich tatsächlich so meine Energie her.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch so ein Geheimtipp. Leute, helfen ist ganz doll schön. Und ganz doll wichtig, aber Wertschätzung für sich und andere. Das heißt, erst wenn es mir gut geht, kann ich anderen helfen. Ich muss mich um mich kümmern. Es muss mir gut gehen, damit ich für andere da sein kann.
Ja, und ich differenziere da auch noch mal so ein bisschen. Naja, letztendlich geben sie mir ja nicht diese negative Energie, die ist momentan irgendwie im Raum, aber die ist ja gar nicht so für mich bestimmt. So. Und deswegen gucke ich auch immer, dass ich wie so eine Art Ritual irgendwie entwickle. Und das ist tatsächlich dann dieser Mülleimer, wo, ne, wenn die studieren schon, ah, jetzt belaste ich sie so sehr und so, nee, immer gar nicht irgendwie. Das geht sowieso alles in den Papierkorb rein. So, dass das ja nicht, ich sag mal, auf mich als Person abgelastet wird, sondern eher auch als Rolle, die ich ja auch innehabe, ne? Ne, und nicht als Person Nicole Konkol, sondern als die Person, die dafür da ist, begleitend oder unterstützend tätig zu sein, so, ne? Und das finde ich ist auch nochmal wichtig, dass man das nicht alles so, ja, nah an sich ranlässt oder, wie man so schön sagt, irgendwie sich das so persönlich annimmt.
Wenn ich das jetzt alles so für mich rekapituliere, habe ich das starke Gefühl, dass du sehr ganzheitlich arbeitest, sowohl für
Ja.
dich selbst als auch für andere. Dazu eine Frage: Welche drei wichtigen Tipps würdest du Menschen geben, die auf der Suche nach Hilfe sind?
Ja, erstmal irgendwie tatsächlich es tun, einfach machen, ohne Wenn und Aber, dann auch tatsächlich zu gucken für sich selber, was fehlt mir? Ist es nur irgendwie, was heißt nur in Anführungsstrichen irgendwie, ne, das Problem XY? Oder aber liegt es noch an anderen Faktoren? So irgendwie die Lebensbasics nenne ich mal, ne? Wirklich so zu gucken, lebe ich gesund, ernähre ich mich ausgewogen, sorge ich für mein Seelenheil, was tue ich mir Gutes, was macht mich oder was hat mich sonst immer irgendwie glücklich und zufrieden gemacht? Also das ganzheitlich irgendwie auch mehr zu betrachten, ne? Wir haben vorhin ja schon so ein bisschen auch über Bewegung gesprochen, ne? Gerade wenn man so in so einem emotionalen, engen Zustand ist, so nenne ich das mal, ne? So zu gucken, wie kann ich das anders auflösen, ne? Indem ich zum Beispiel in Bewegung komme, ne? Oder was habe ich für mein leibliches Wohl Gutes getan? Wie kann ich mir da noch irgendwie Gutes tun, dass es mir wieder auch besser geht, ne?
Wenn ich das so höre, Nicole, dann werde ich ein bisschen neidisch auf diese, oder sag mal, könnte ich neidisch sein auf die Polizeianwärter, denn die haben die Chance, zu dir zu kommen. Hast du denn auch die Möglichkeit, privat derartige Beratungen und Hilfestellung anzubieten?
Ja, tatsächlich habe ich das auch. Ich habe mich seit Anfang diesen Jahres tatsächlich auch selbstständig gemacht im Bereich Gesundheit und Ernährungsberatung. Ne, das heißt tatsächlich irgendwie, ob das jetzt, ich sag mal, hier in meinem nahen Umfeld ist, dass Leute auf mich zukommen und um Beratung fragen oder über Instagram kann man mich zum Beispiel ganz gut irgendwie erreichen. Entweder einfach meinen Namen eingeben, Nicole Konkol, oder auch irgendwie, ich habe auch ein Ihrem Namen Vital Mind Solution nennt sich das. Da habe ich auch eine eigene Homepage und darüber kann man mit mir auch Kontakt aufnehmen.
Weißt du was, das kannst du mir nochmal zuschicken und dann schreibe ich das in die Shownotes rein,
Ach
sodass
cool.
die Zuhörer vielleicht sogar da sofort drauf gehen können.
Ah, super.
Ich muss dir aber leider gestehen, unsere Zeit ist
Ja.
um.
Ach, guck mal, wie schnell das
Das
geht, ne?
geht so schnell,
Aber
es ist
ja.
faszinierend. Bevor ich mich aber bei dir verabschiede, möchte
Ja.
ich mit einem Spruch arbeiten, es ist von Mutter Teresa. Und
Oh,
sie
ja.
sagt: Wir werden nie wissen, wie viel Gutes ein einzelnes Lächeln vollbringen kann.
Oh,
Schon
schön, da
ein
kriege ich
Lächeln,
Gänsehaut.
ja, schon ein Lächeln kann so viel Gutes tun. Ich weiß, dass ich aufgrund deines ersten Lächelns, das du im Gespräch mit mir hattest, gesagt habe, das passt. So
Ah,
schnell kann ein
schön.
Lächeln etwas verändern. Die zweite Sache ist, ich möchte euch dazu aufrufen da draußen. Hilfe geben ist wunderschön. Hilfe bekommen ebenso. Und traut euch. Traut euch einfach, Hilfe anzunehmen. Es gibt immer Menschen in deiner Nähe, so wie Nicole, die wollen und die können helfen, weil es ist ihre Berufung. Ich danke dir von Herzen, Nicole, für das wunderbare Gespräch.
Ich danke dir auch. Vielen lieben Dank.
Und das war sie schon wieder, die Extra-Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino@trianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Nolte, bekannt als Rino Mutmacherin.